Es ist Montag, der 4. Mai 2026. Mein Name ist Stefan Milius. Sie hören Konterfunk aktuell. Wer im Bundesland Sachsen im Staatsdienst steht, der sollte keine zu große Nähe zur AfD aufweisen. Ansonsten könnte es schwierig werden im Job. Ein neuer Leitfaden des Innenministeriums will aus der Landesverwaltung eine Art AfD-freie Zone machen. Bei der betroffenen Partei spricht man von diktatorischen Methoden, die an dunkelste Zeiten erinnern. Wie geht die AfD-Spitze mit diesem neuesten Instrument der Verbannung um? Zu Gast dazu ist Jörg Urban, Fraktions- und Landesvorsitzender der AfD Sachsen. Nie zuvor ist weltweit so viel Geld geflossen in die militärische Aufrüstung wie im vergangenen Jahr. Es war der vorläufige Spitzenwert einer Entwicklung, die schon über ein Jahrzehnt anhält. Die einen finden das angesichts der Vielzahl von Konfliktherden nur logisch, die anderen fragen sich, ob das ewig so weitergehen kann und vor allem, ob da denn nicht zwingend woanders das nötige Geld fehlt. Zu diesem Thema ist der Wirtschaftshistoriker Michael von Prolius bei uns. Die künstliche Intelligenz, kurz KI, ist bei vielen zum täglich genutzten Instrument geworden und sei es nur für die Überarbeitung einer E-Mail oder Rezeptvorschlägen fürs Hochzeitsessen. In Deutschland hat die Politik allerdings größere Pläne. Ein eigenes KI-Ökosystem soll den Industriestandort auf Vordermann bringen. Auf diese Idee sind die USA und China schon sehr viel früher gekommen. Der Rückstand zu den KI-Supermächten scheint riesig. Was liegt drin für Europa und Deutschland? Wie könnte eine KI-Aufholjagd aussehen? Wir sprechen darüber mit dem IT-Experten André Oxas. Und im Tageskommentar beleuchtet Markus Fahlefeld die Kunstszene, die sich, staatlich gefördert und stramm auf Vogue-Kurs getrimmt, schwer tut mit ihrem eigentlichen Kern der künstlerischen Freiheit. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. In Sachsen wird derzeit heftig über die politische Neutralität und die Verfassungstreue im Staatsdienst debattiert. Der Anlass: ein neuer Handlungsleitfaden des Innenministeriums, der regelt, wie Vorgesetzte damit umgehen sollen, wenn Beamte oder Angestellte des Landes Mitglied in der AfD sind. Nachdem der sächsische Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft hat, wurde eine neue Fragestellung kreiert. Verträgt sich ein blaues Parteibuch mit dem Diensteid auf die Verfassung? Während die einen von notwendigem Schutz der Demokratie sprechen, warnt die Opposition vor einem Gesinnungsstaat und diktatorischen Methoden. Wie viel politische Freiheit darf ein Beamter haben und wo endet die Loyalität zum Staat? Zu Gast bei uns ist nun der Mann, der die AfD in Sachsen führt und diese Maßnahmen als Frontalangriff auf seine Partei sieht. Ich begrüße den Fraktions- und Landesvorsitzenden der AfD Sachsen, Jörg Urban. Guten Tag, Herr Urban.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Urban, Sie haben die neuen Regeln für Beamte als Methoden aus Diktaturen bezeichnet. Das sind natürlich harte Worte. Das Ganze nennt sich recht harmlos Leitfaden und geprüft werden soll die Verfassungstreue von Staatsdienern, die man ja auch gern voraussetzen möchte. Was macht nun das Ganze konkret aus Ihrer Sicht zu einem Akt des Totalitarismus?
Also das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, ist, dass man natürlich als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und insbesondere als Beamter in einem starken Abhängigkeitsverhältnis ist. Also als Beamter ist man eigentlich auf Lebenszeit beim Staat beschäftigt und geht davon aus, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat und danach auch eine sichere Pension bekommt. In dem Moment, wo der Staat und die Regierung jetzt Signale aussendet in die Beamtenschaft, dein Beamtenstatus gerät in Gefahr, dann ist das ein sehr bösartiges existenzielles Druckmittel, was da benutzt wird, um Druck auf die eigenen Mitarbeiter auszuüben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man sich erstmal bewusst machen muss, auch bevor man über die Inhalte redet, wie hier der Staat versucht, seine eigenen Mitarbeiter unter Druck zu setzen.
Dann sprechen wir gleich über die Inhalte. Laut Innenministerium reicht die bloße Mitgliedschaft bei der AfD für Konsequenzen nicht aus. Es braucht ein, ich zitiere mal, planmäßiges, werbendes Agieren, etwa durch Demofotos oder soziale Medien. Macht es diese Einschränkung für Sie zumindest gleich besser oder ist es dasselbe in Grün?
Auch dort die Vorstufe. Die Vorstufe ist ja, wer legt überhaupt fest, ob eine Partei extremistisch ist und verfassungsfeindlich. Und wenn dieselbe Regierung, die sagt, ich definiere, wer verfassungsfeind ist, überlegt, wie kann man gegen Mitarbeiter vorgehen, die diese Partei gut finden, dann sehen wir schon, dass dort eine Konzentration von Macht stattfindet, die ungesund ist. Es fehlt die klare Trennung zwischen der Judikative und der Exekutive. Also man maßt sich hier an, gleichzeitig Richter und Staatsanwalt zu sein. Und genau dort liegt das Problem. Selbstverständlich sind wir nicht extremistisch und wir streiten uns ja auch ausgiebig mit den Behörden über diese Einstufung als erwiesen rechtsextrem. Das ist nach wie vor nicht ausgehandelt. Wenn man sich das ansehen könnte, was die Vorwürfe konkret sind, könnten sich die Bürger auch eine Meinung bilden. Auch dort haben wir ein Problem in Sachsen. Unsere Einstufung als erwiesen rechtsextrem durch diesen Minister, durch diesen Innenminister beziehungsweise durch diese Regierung beruht auf einem Gutachten, was geheim ist. Das heißt, der Bürger kann gar nicht nachblättern und nachlesen, was denn die konkreten Vorwürfe sind, woraus sich diese Einschätzung ableitet. Das heißt, auch dort selbstverständlich sind wir keine extremistische Partei. Ich glaube, wir sind demokratischer als viele andere Parteien, aber wir müssen mit dieser Einstufung leben. Und jetzt geht's weiter. Jetzt werden die Mitarbeiter unter Druck gesetzt, wenn sie Sympathiebekundungen zur AfD äußern. Dass das erstmal eine weiche Definition ist und natürlich tatsächlich am Ende beinhaltet, ich bin in der AfD, ich bin vielleicht gewählter Kommunalpolitiker und vertrete die AfD in einem Kommunalparlament. Das wäre für Herrn Schuster schon genug, damit hätte man sich schon genug exponiert, als Teil einer extremistischen Partei und mit Disziplinarmaßnahmen rechnen zu müssen. Und selbstverständlich auch das, sage ich mal, zum Beispiel das Liken von Posts im Internet von Repräsentanten der AfD. Wenn das schon ausreicht, dann müsste doch jedem klar sein, dass das ein doch sehr grober Eingriff in die Meinungsbildung und die Meinungsfreiheit ist, der eigentlich in eine freiheitliche Gesellschaft überhaupt nicht passt. Also dort sehen wir schon massive Angriffe und wir wissen ja auch, warum es passiert. Die CDU hat massiv Angst vor den steigenden Wahlumfragen der AfD und versucht jetzt eben auch, ihre Instrumente, die sie als Exekutive hat, einzusetzen, um die Opposition klein zu halten.
Sie sagen, es soll Druck ausgeübt werden. Sie haben auch schon davon gesprochen, dass unter Beamten ein Klima der Angst geschaffen werden soll. Haben Sie schon konkrete Rückmeldungen von Betroffenen, die zum Beispiel ihre Ämter wegen dieses Drucks bereits niedergelegt haben?
Also wir hatten einen Fall, dass einer unserer Kommunalpolitiker, der war aber allerdings Bundesbeamter, von der Bundesbehörde unter Druck gesetzt worden ist und am Ende sein kommunales Mandat niedergelegt hat, weil er natürlich Sorge hat als Beamter, dass er seinen Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche verliert. Also ich betone das immer wieder, es ist eine existenzielle Bedrohung, die hier aufgebaut wird und selbstverständlich reagieren die Menschen darauf.
Sie selbst wurden ja im Kontext der erwähnten Einstufung auch als rechtsextrem bezeichnet, unter anderem wegen Äußerungen zur Migration. Wie gehen Sie denn persönlich damit um, wenn Ihnen der Innenminister quasi die demokratische Eignung abspricht?
Wir wissen das ja, das geht ja schon über einen längeren Zeitraum. Zum einen haben wir den Vorteil, dass gerade hier in Ostdeutschland doch sehr viele Menschen sich noch an das DDR-Regime und die Methoden der Stasi erinnern. Und die sehen dort natürlich Parallelen und dementsprechend ordnen sie diese Einstufungen durch die Regierung dann auch ein. Und das Zweite ist, wir machen ja selbst Aufklärungsarbeit als Partei. Wir haben ja zum Glück heute soziale Medien mit großen Reichweiten. Das heißt, wir sind selbst in der Lage, auch die Menschen über das, was passiert, aufzuklären. Und insofern wehren wir uns einfach durch Öffentlichkeit und durch Information.
Es gibt ja Stimmen, die noch weitergehen wollen, Vorstöße, Petitionen, die sogar eine verpflichtende und systematische Prüfung aller AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst fordern, statt eben nur im Einzelfall zu reagieren. Eine solche Generalüberprüfung, das wäre noch ein Schritt mehr, sehe ich das richtig?
Auf alle Fälle, aber wir haben ja schon verschiedene Instrumente. Das fing ja damit an, dass man den Zugang zum Referendariat für Jurastudenten eingeschränkt hat, wenn es in der Nähe zur AfD gibt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr mein Jurastudium ordentlich beenden mit dem Referendariat, wenn ich AfD-Mitglied bin und wenn das der Behörde bekannt ist. Also da merkt man ja schon, was da für ein Druck ausgeübt ist. Wir haben die Diskussion über den Waffenbesitz. Also Waffenbesitzer in Sachsen werden unter Generalverdacht gestellt, wenn sie eine Nähe zur AfD haben. Dann folgt natürlich die Einzelfallprüfung. Na, da wissen wir ja, Sympathiebekundungen bei Facebook für Herrn Orban oder Herrn Höcke, die reichen dann schon aus. Und jetzt haben wir die neue Stufe, dass die Mitarbeiter in den Verwaltungen natürlich auch kontrolliert werden. Also was hier passiert, ist eine systematische Erhöhung der Angst in den Behörden, um die Menschen davon abzuhalten, nicht nur AfD-Mitglied zu werden, sich in Kommunalparlamenten zu engagieren, sondern selbst Sympathiebekundungen sollen unterdrückt werden. Das wird am Ende nicht helfen. Also der politische Wandel ist notwendig und er wird erfolgen. Aber die Art und Weise, wie die Regierung ja agiert, zeigt natürlich, wo die Demokratiefeinde sitzen und vor allen Dingen auch, wie wenig ernst sie es selbst nehmen mit ihrer Verfassungstreue und mit dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Aus dem Umfeld der AfD wird eine solche mögliche Generalüberprüfung gern auch gleichgesetzt mit einer Rückkehr zu den Verhältnissen von 1933. Man weiß ja, wie solche Vergleiche mit jener Zeit immer kritisch angeschaut werden. Was halten Sie persönlich von einem solchen Vergleich? Kann man den machen?
Also ich habe den Vergleich auch schon gehört, allerdings nicht von AfD-Funktionären, aber ich sage mal, man muss immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ne? Wir wissen, dass die Nazis das dunkelste Kapitel unserer Geschichte waren, wo Menschenrechte komplett außer Kraft gesetzt waren. Und ja, auch dort wurden die Behördenmitarbeiter auf Zuverlässigkeit überprüft und dann aussortiert. Ich würde es mit den Vergleichen nicht übertreiben. Wir haben eine gute Referenz, das ist die Zeit der DDR, wo die Menschenrechtsvergehen nicht vergleichbar waren mit der Nazi-Zeit, wo aber trotzdem ein System, was eigentlich nicht mehr die Mehrheiten hatte, versucht hat, mit allen Mitteln sich an der Macht zu halten. Und diese Parallelen, die ziehe ich durchaus bewusst, weil dort können auch viele Leute, die im Osten groß geworden sind, anknüpfen. Also es geht einfach um den Missbrauch der Regierung, ihrer Machtinstrumente, um die Opposition zu bekämpfen. Und man sollte diese Vergleiche ziehen. Wie weit dort jeder geht, muss er selber überlegen. Und wie weit für jemanden so eine Vergleiche auch tragen, das ist am Ende wahrscheinlich auch eine individuelle Entscheidung. Aber wenn wir Tendenzen haben, dass eine Regierung ihre Machtmittel missbraucht, demokratische Veränderungen zu verhindern, dann sollte man durchaus Vergleiche machen mit totalitären Systemen.
Wir sehen auch in anderen Bundesländern, wie beispielsweise die Quoten für Untersuchungsausschüsse erhöht werden, um eben den Einfluss der AfD zu begrenzen. Sachsen ist da nicht einfach ein Ausnahmefall. Erlebt Ihre Partei, die AfD, gerade eine Phase, in der die Brandmauer von der politischen Ebene auf die Verwaltungsebene übergeht?
Das kann man auf alle Fälle so sagen. Es geht nicht mehr darum, einfach die politische Auseinandersetzung zu suchen. Ob diese Brandmauer prinzipiell demokratisch sinnvoll ist, das kann man sowieso in Frage stellen. Aber der große Schritt ist eben jetzt, die Auseinandersetzung erfolgt eben nicht mehr im Parlament und in der Öffentlichkeit. Jetzt wird die Verwaltung mit eingespannt, um sich mit der Opposition auseinanderzusetzen. Dieser Übergang ist erlebbar. Man nutzt seine Zugriffsmöglichkeiten auf die eigenen Mitarbeiter, um Druck auszuüben. Es wird aber den regierenden Parteien nicht helfen. Also selbst die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch, sage ich mal, den Mund halten, sich vielleicht auch zurückziehen aus Kommunalparlamenten, was eine Katastrophe ist, muss man schon überlegen. Die Leute sind gewählt worden, um in ihren Kommunen Politik zu machen und die müssen sich jetzt zurückziehen, weil sie Angst haben um ihre berufliche Zukunft. Aber auch diese Menschen werden natürlich selbstverständlich jetzt nicht wieder zu treuen CDU- und SPD-Wählern werden. Also die Veränderung ist nicht aufzuhalten, aber die Regierung demaskiert sich natürlich mit solchen Maßnahmen selbst als Demokratiefeind.
Sie kritisieren Friedrich Merz und die CDU scharf. Sie bezeichnen Merz sogar als verlogen. Dennoch bieten Sie der CDU Unterstützung an, falls diese eine Minderheitsregierung bilden würde. Wie passt das nun zusammen? Eine Partei unterstützen, deren Innenminister sie mit diktatorischen Methoden bekämpfen will?
Diese Zeit ist vorbei. Wir hatten in Sachsen auch nach der Wahl die Situation, dass die CDU mit knappem Vorsprung gewonnen hat. Damals gab es auch innerhalb der CDU Diskussionen, die von Konservativen, von der sogenannten Heimatunion getragen wurden, dass man doch alleine regieren sollte, konservative Politik machen und sich die Mehrheiten im Parlament holen. Wir haben damals gesagt, wenn das stattfindet, Minderheitsregierung CDU, konservative Politik, wirklich Umkehr in vielen Politikbereichen, die Fehlentwicklung korrigieren, dann sind unsere Stimmen im Parlament sicher, weil wir das schon immer gemacht haben, seit wir im Parlament sitzen. Wir stimmen so ab, wie unser Programm es vorgibt. An der Stelle sind wir sehr berechenbar. Dieses Angebot ist ausgeschlagen worden und wir erleben heute, dass die CDU gerade in Sachsen rot-grüne Politik macht, nicht bereit ist, daran irgendwas zu ändern. Und insofern ist unser Ziel nicht mehr eine Unterstützung einer Minderheitsregierung, sondern wir wollen auch in Sachsen perspektivisch die Mehrheit erringen und allein regieren können. Die CDU ist aus meiner Sicht heute an einem Punkt angekommen, der irreversibel ist. Also es gibt keine starken konservativen Kräfte mehr in der CDU, die tatsächlich Mehrheiten bilden können für eine konservative Politik.
Wenn es nun gelingt, wenn die AfD in Sachsen Regierungsverantwortung bekäme, wie würden Sie dann mit dieser Prüfung der Verfassungstreue umgehen? Sie könnten ja zurückschlagen und einfach die Mitglieder von Parteien überprüfen, die Sie für schädlich halten. Oder würden Sie diese Prüfmechanismen komplett abschaffen?
Selbstverständlich würden wir die abschaffen. Also wir verstehen uns als Demokraten. Wir wollen die Menschen mit unseren Inhalten, mit unseren Taten überzeugen und sie nicht zu irgendetwas zwingen, was sie nicht wollen. Also der Vorwurf, der steht im Raum. Es ist vielleicht auch als Gedankenspiel durchaus ganz sinnvoll, dass sich diejenigen, die das jetzt tun, sich mal überlegen, was das im Umkehrschluss bedeuten würde. Aber wir wollen das nicht. Also wir wollen die Menschen schon mit Taten und mit Ideen überzeugen und nicht mit der Drohung, dass die berufliche Karriere zerstört wird.
Und ist das Innenministerium mit diesem Leitfaden allenfalls unfreiwillig Ihr bester Wahlhelfer?
Man kann Menschen schon Angst machen. Und ich glaube, diese ganze Diffamierung als verfassungsfeindlich, das wird bei dem einen oder anderen natürlich trotzdem Wirkung zeigen. In der Masse nützt sich der Vorwurf ab, weil wir sind jetzt seit 13 Jahren im politischen Geschäft als AfD. Mittlerweile haben sehr, sehr viele Bürger uns in irgendeiner Form schon selbst persönlich kennenlernen können, sodass dieses Bild eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Und je undemokratischer und je unfairer sich auch eine Regierung jetzt wehrt gegen den Machtverlust, umso mehr Bürgern wird das die Augen öffnen, dass diese Regierung tatsächlich am Ende ist und dass es was Neues braucht.
Sie hörten Jörg Urban, den Fraktions- und Landesvorsitzenden der AfD Sachsen. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gern, hat mich gefreut.
$2,9 Billionen, eine Zahl mit 12 Nullen. Das ist die unfassbare Summe, welche die Staaten dieser Welt im vergangenen Jahr für ihr Militär ausgegeben haben. Laut dem aktuellen Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI ist das ein neuer Rekord und das 11. Jahr in Folge, in dem die Kurve nach oben zeigt. Während Deutschland erstmals seit Jahrzehnten das 2%-Ziel der NATO knackt und auf Platz 4 der weltweiten Rüstungschampions klettert, zeigt sich bei der Supermacht USA ein überraschender, wenn auch wohl nur vorübergehender Knick in der Statistik. Doch was bedeutet diese gigantische Kapitalverschiebung für unseren Wohlstand? Ruinieren wir die soziale Sicherheit für eine militärische Illusion oder ist das schlicht der Preis der Freiheit in einer Welt voller Kriege wie in der Ukraine oder im Nahen Osten? Wir wollen diese Zahlen heute historisch und ökonomisch einordnen und dazu begrüße ich jetzt den Wirtschaftshistoriker Michael von Pollius. Guten Tag, Herr von Pollius.
Guten Tag, Herr Milius. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner ordnungspolitischen und historischen Sichtweise.
Sehr gerne. Herr von Pollius, wir sehen, ich habe es erwähnt, das 11. Jahr in Folge ein Anstieg der Militärausgaben. Wenn ich Sie nun als Wirtschaftshistoriker frage, erleben wir gerade eine Rückkehr in die Logik des Kalten Kriegs oder hat diese neue Aufrüstungswelle eine ganz eigene Qualität?
Ich würde sie historisch einordnen und sagen, sie hat keine neue Qualität, sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht. Und auch wenn wir uns in einer natürlich technisierten, moderneren Welt als im Kalten Krieg und vielleicht auch in Zeiten davor bewegen.
Wenn wir die Zahlen näher anschauen, die Ausgaben, die sind inflationsbereinigt um 2,9% gestiegen. Heißt das, die steigenden Kosten für Personal, Material und so weiter, die fressen den Zuwachs an Sicherheit eigentlich direkt wieder auf?
Ja, also wenn wir die Zahlen einordnen, dann sind diese 2,89 Billionen US-Dollar ja 2,9% mehr als im Vorjahr und das sind zugleich etwa 2,9% des globalen BIP. Das ist ja so etwa die Forderung, die aus den USA auch an europäische NATO-Partner gestellt wurde, 3,5%, auf jeden Fall mehr als 2%. Wenn wir das mal runterbrechen, konkret in Deutschland, Deutschland hat ja stärkere Verteidigungsausgaben zu verbuchen mit 97 Milliarden Euro, dann ist das erstmals dieses Überschreiten der 2% BIP-Größe seit 1990. Und Sie haben es angesprochen, Platz 4 weltweit, fast 25% mehr als im Vorjahr. Aber wenn wir uns das historisch angucken und Vergleiche anstellen, die Bundesrepublik im Kalten Krieg in den 80er Jahren, da hatten wir rund 3% des BIP. Und nur eine Schuldenquote von 40%. Die USA im Koreakrieg 14% des BIP aufgewandt, im Vietnamkrieg 9% des BIP und heute 3% des BIP. Also Fazit, es ist kein absoluter Rekord. Es ist mehr eine Art Rückkehr. Normalität möchte man bei Rüstungsausgaben vielleicht nicht nennen, aber zu dem, was der Status quo war, nach jetzt 30 Jahren Friedensdividende und einer Welt, die sich eben grundlegend verändert hat. Die trifft in Deutschland insbesondere auf ungünstigere Voraussetzungen, als das in den 70er und 80er Jahren der Fall war.
Kein Rekord, aber stolze Zahlen. Deutschland hat 2025 rund 114 Milliarden Dollar ausgegeben, mehr als andere europäische Staaten. Ist das jetzt eine nachhaltige ökonomische Kraftanstrengung oder müssen wir das eher als einen kurzatmigen Reflex auf die Bedrohung, die viele Leute sehen, durch Russland sehen?
Sehr interessante Frage. Ich würde, bevor wir ins Detail gehen, vielleicht drei Punkte ansprechen wollen. Das erste ist, Verteidigung ist eine Kernaufgabe. Das ist die, selbst für Minimalstaatler, wichtigste Aufgabe des Staates. Aber Deutschland, zum Teil Europa, da gibt es Unterschiede, hat ein Effizienzproblem, kein Finanzierungsproblem. Das zweite ist, die Schuldenbremse, die wird gewissermaßen zum Gaspedal. Und in diesem Kontext sollte man das auch einordnen. Es geht ja jetzt nur akut um diese Verteidigungsausgaben. Wir hatten erst Corona, dann Energie, jetzt Verteidigung, immer Ausnahme. Und die Staatsquote wächst parallel immer weiter. Und deshalb würde ich sagen, drittens, die eigentliche Frage lautet nicht, sind die Ausgaben zu hoch? Geht es um 2 oder 3%, sondern um eine viel grundlegendere Frage. Und in die sind die Verteidigungsausgaben und Anstrengungen einzuordnen. Wer erledigt welche Aufgaben? Der Staat oder freie Bürger?
Jedenfalls scheint es nicht zu reichen, wenn man 2% mal erreicht. Plötzlich heißt es ja, aber in den 2030er Jahren, da sprechen wir dann auf 5%, die erreicht werden müssen. Bei Ihrer Auslegeordnung, Sie haben gerade diese Ausnahmesituation geschildert, die Jahr für Jahr für Jahr kommen und der Schuldenberg wächst an. Kann ein moderner Sozialstaat solche Rüstungsquoten, wenn wir jetzt schon von 5% sprechen, überhaupt langfristig finanzieren, ohne zu kollabieren?
Das ist eine grundlegende Frage, die ich noch etwas erweitern würde. Und ich denke, sie zielt auf den Kern der ganzen Problematik. Erweitert würde ich insofern, die Ökonomen sprechen ja auch in historischen Zusammenhängen, aber besonders bei aktuellen Analysen, von Opportunitätskosten. Die haben Sie direkt angesprochen. Was ist mit dem Sozialstaat? Wenn man 97 Milliarden Euro für Verteidigung ausgibt und gleichzeitig eine marode Infrastruktur hat, Straßen, Brücken, Bahn, eine Bildungsmisere mit PISA-Schock, Lehrermangel und so weiter und die Unternehmen sich im Bürokratiewürgegriff befinden oder das zumindest vielfach angeben und unter den Kosten leiden, dann stellt sich ja eine ordnungspolitische Grundsatzfrage. Also wenn der Staat 50% des BIP beansprucht, das ist im Moment der Fall, wo soll das Geld herkommen und wofür soll es ausgegeben werden? Wenn wir fragen, wo soll das Geld herkommen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Mehr Schulden, dann würde man die Lasten verschieben auf eine künftige Generation. Mehr Steuern, dann würde das bedeuten, dass man das Wachstum weiter erstickt. Und Umschichten, und das wäre die Kernfrage, ist politisch nicht durchsetzbar. Und von Reformen im Sinne einer Rückbesinnung des Staates auf Kernaufgaben, da sind wir ganz weit weg. Das heißt also, wenn man es zuspitzen würde, wir diskutieren über diese 2% und diese knapp 100 Milliarden Euro für Verteidigung, aber verschweigen die 50% Staatsquote, die Deutschland lähmt und in der nicht nur Geld für Soziales ausgegeben wird, und man darf auch fragen, ob alle Sozialausgaben gerechtfertigt sind, sondern indem es enorm viele Subventionsprojekte und einen sehr aufgeblähten Staatsapparat gibt. Und solange hier nicht eine Grundsatzdebatte stattfindet, werden wir bei den Symptomen, und ich meine, das ist eine Diskussion über Symptome bei der Verteidigungsthematik, werden wir da hängen bleiben. Denn geopolitisch ist die Aufrüstung sehr rational, aber sie ist eben sehr teuer.
Die Gesamtgemengelage in Deutschland ist also eher ungünstig. Sie haben die Geopolitik angesprochen. Wir schauen gleich ein bisschen weiter raus in die Welt. Die USA haben 2025 weniger ausgegeben, weil unter anderem die Ukraine-Hilfen stockten. War das nur die Ruhe vor dem Sturm und da kommen bald ein paar Schippen nach?
Ja, das ist ein weites Feld. Geht auch von der historischen Thematik weg, ganz klar in prognostische Richtung. Augenfällig sind Gründe für steigende Ausgaben. Das ist der Russland-Ukraine-Krieg und der kann potenziell eine grundlegende, existenzielle, meinen manche, Bedrohung für Europa darstellen. Nachdem Deutschland also insbesondere eine Friedensdividende erzielt hat, ist es nachvollziehbar, dass hier eine stärkere Aufrüstung stattfindet. Der zweite große Part ist China mit der Pazifikaufrüstung und dem Taiwan-Risiko. Das ist schon lange ein Thema und war bereits unter Präsident Obama mit einer strategischen Verschiebung thematisiert worden. Und das dritte ist, was in den Medien auf und ab thematisiert wird, dass die USA unter Präsident Trump als unzuverlässigerer NATO-Partner wahrgenommen werden und es hier Kompensationsüberlegungen gibt für Teile zumindest des Schutzes durch die USA. Das Problem dabei ist, dass wir in der aktuellen Weltsituation in so einer Art Sicherheitsdilemma stecken. Alle rüsten auf, aber keiner fühlt sich sicherer. Und wenn man jetzt historisch nochmal guckt, dann kann man sagen, nach 30 Jahren Vernachlässigung ist der Nachholbedarf sicherlich an der einen oder anderen Stelle real. Die Frage ist nur, was kriegt man für das Geld, was investiert wird? Und da gibt es eben auch zahlreiche Anlässe, gerade in Deutschland, aber in Europa insgesamt bei der Organisation von Verteidigung, den Rüstungsausgaben zu fragen, ob das tatsächlich effizient erfolgt und ob die Projekte tatsächlich sinnvoll verlaufen und ob nicht auch hier überbordende Bürokratie ein wesentliches strukturelles Problem des aufgeblähten Staates ist.
Sicherheitspolitik hat auch wirtschaftspolitische Aspekte. Es gibt Haushaltsanträge unter US-Präsident Trump, die bis zu 1,5 Billionen Dollar für das Militär fordern. Was bedeutet eine solche massive US-Aufrüstung, wenn sie denn kommt, für den Welthandel und für die globalen Märkte?
Das ist ebenfalls eine spannende Frage, die man auch damit verbinden kann, ob nicht Rüstung gut ist für die Wirtschaft. Und da gibt es ein noch extremeres Beispiel aus den 30er Jahren. Extreme dienen nicht als Vergleich für mich, sondern als Illustrierung und Kontrastierung. Und wenn Sie sich die Zahlen für die wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Reich ab 1933 angucken, dann haben Sie gigantische Wirtschaftsaufschwungzahlen mit schwindender Arbeitslosigkeit, wachsendem Bruttosozialprodukt und also glänzenden Wirtschaftsdaten, auch was Investitionen angeht. Zugleich stellen Sie aber fest, dass der Konsum für die Bevölkerung, und Konsum meint hier Ausgaben für das tägliche Leben und Kleidung und alles andere, dass die keineswegs in dem Maße mithalten können, es ja sogar zu einer massiven Verschlechterung der Versorgungssituation kommt. Die Kinder, die geboren wurden, sind kleiner, die Qualität der Güter sinkt. Das heißt, Sie haben hier eine Wettbewerbssituation gehabt für den Einsatz von Arbeit, Boden, Kapital und Energie, entweder für Rüstungsgüter oder aber für alle zivilen Güter. Und diese Konkurrenz, die Situation haben sie dann auch. Und dann produzieren sie nicht nur Abschreckung, sondern sie produzieren eben auch eine Art Verdrängung von zivilen Ausgaben. Und das ist problematisch. Und da gilt es bei vernünftiger Politik eben abzuwägen, wie viel erforderlich und notwendig ist und wie viel zu viel ist. Aber da kommen viele Mechanismen der politischen Ökonomie zum Tragen, viele Interessengruppen, die da mitreden. Und das Ganze ist ein ziemlich verwickeltes Feld.
Das Extrembeispiel bei diesem Balanceakt, den Sie gerade sehr schön beschrieben haben, ist natürlich die Ukraine, die aus aktuellem Anlass 40% des Inlandprodukts in die Verteidigung stopft. Und es gibt nun Leute, die warnen, das könnte ein Modell werden, das im Extremfall auch anderen Ländern droht, wenn die Spannungen etwa mit dem Iran weiter eskalieren. Haben Sie diese Befürchtung auch?
Die Befürchtung habe ich nicht. Das ist jetzt ein etwas anderes Thema, würde ich sagen, weil wir hier es mit geopolitischen und geoökonomischen Einschätzungen zu tun haben. Ein sehr verwickeltes Feld, über das man mal in Ruhe nachdenken und das ordnungspolitisch auch einordnen dürfte. Vielleicht kurz gefasst denke ich Folgendes. Bei den Rüstungsausgaben in Deutschland und Europa geht es zunächst einmal um die Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ukraine solche hohen Ausgaben hat. Die stehen ja nun in einem täglichen Überlebenskampf gegen Russland, das unter Putin die Ukraine angegriffen hat. Diese Situation haben wir in Europa nicht. Dahinter könnte die Idee stehen, dass wir einen Wechsel in eine Rüstungswirtschaft bekommen. Das würde bedeuten, dass der Staat die Prioritäten vorgibt und in vielerlei Feldern Rüstung priorisiert gegenüber zivilen Gütern. Da sind wir an dieser Stelle überhaupt noch nicht, weder von den Dimensionen her noch von der Lenkung und Leitung. Aber es gibt Untersuchungen in den USA zum militärisch-industriellen politischen Komplex. Christopher Coyne ist da ein namhafter Forscher, der dieses institutionelle Gefüge analysiert hat. Und der spricht eben von zahlreichen Verwerfungen institutioneller Art und konkreter Art, die sich aus dieser massiven Rüstung und der Verflechtung mit Politik und den außenpolitischen Aktivitäten der USA über Jahrzehnte aufgebaut haben. Also das wäre ein Phänomen, was nicht ganz so weit geht wie das, was Sie gerade angedeutet haben, aber strukturell trotzdem problematisch ist.
Zumindest für 2026 sehen die Forscher noch keinen Rückgang bei den Rüstungsausgaben aufgrund der diversen Konflikte, die schwelen. Sie haben diese Rüstungswirtschaft angesprochen, dieses Weaponomics. Sie scheinen aber nicht zu denken, dass das Weaponomics, dieser Fokus auf die Rüstungswirtschaft, dass das neue Normal wird.
Nein, das denke ich nicht. In Deutschland ist das ein Aufholprozess und es wird zunächst einmal darum gehen, die Bundeswehr aus einer Zeit, in der sie ja eine Mini-Armee geworden ist. Also wenn wir uns angucken, dass in den 70er und insbesondere 80er Jahren die Mannstärke nur der Bundeswehr, nur im Westdeutschland, also nicht in Gesamtdeutschland und nicht die NVA damit zugenommen, über 400.000 Mann betrug und wir kommen heute gerade so an diese 200.000 Mann-Grenze heran, dann sieht man die Diskrepanz. Und damals hätte niemand von einer Rüstungswirtschaft oder einer Dominanz der Rüstung gesprochen, sondern es war ein elementarer Bestandteil des täglichen Lebens. Klar, eine Frontstellung zwischen den beiden Blöcken. Das ist also meines Erachtens zunächst einmal eine Reaktion auf eine sehr, sehr lange friedliche Zeit, insbesondere in Europa, in der nun gerade in Deutschland neue Prioritäten gesetzt werden, die aber nicht alles überlagern. Wenn ich das noch kurz zusammenfassen darf, vielleicht mit einem Satz. Wir brauchen keine größeren Budgets. Wir brauchen einen kleineren, effizienteren Staat, der seine Kernaufgaben, und dazu gehört Verteidigung und Rüstung an erster Stelle, gut erfüllt, statt vieles unzureichend zu tun. Das bedeutet, Verteidigung ist legitim und notwendig, aber sie muss nicht nur eine Frage der Finanzierung sein, sondern auch der wirksamen Mittelverwendung. Und das ist wahrscheinlich eine wesentliche Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen, auch für andere Gebiete. Wer erledigt welche Aufgaben? Der Staat oder der Bürger?
Die weltweiten Rüstungsausgaben haben 2025 ein Rekordniveau erreicht und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Zu Gast war der Wirtschaftshistoriker Michael von Prolius. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Kunstszene steht am Scheideweg oder vielleicht eher am Abgrund. Zwischen schwindendem Zuschauerinteresse an linkswoken Propagandastücken und einer fatalen finanziellen Abhängigkeit vom Staat scheint die künstlerische Freiheit unterzugehen. Markus Fahlefeld zeichnet das Bild einer Szene, die zum Schrottplatz der staatlichen Postmoderne verkommen ist. Mehr dazu jetzt in seinem Kommentar.
Der sogenannte Kulturbetrieb ist in der Krise. Damit ist er beileibe nicht allein und wie so oft sind die sich verändernden politischen Parameter der Spiegel auch für die Krise der Kultur. Um es ganz kurz zu machen, die Besucher zeigen immer weniger Interesse an Kotspielen auf Theaterbühnen und linksvoken Propagandastücken. Und die westlichen Demokratien sind, zum Glück, zu pleite, um derartigen Müll weiter finanzieren zu können. Das am 1. Mai gestartete Berliner Theatertreffen, das Schaulaufen der Theaterszene, musste ohne die Berliner Kultursenatorin auskommen. Sie war vorletzte Woche zurückgetreten. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der ebenfalls erheblichen Unrat an seinen Hacken hat, blieb lieber fern, sodass die Eröffnung des Berliner Theatertreffens ganz ohne politische Begleitung stattfand. Darüber könnten Intendanten, Regisseure, Schauspieler froh sein, beklagen sie doch ständig die Einflussnahme der Politik auf ihre Kunst. Aber so einfach ist es halt auch nicht, denn sie alle arbeiten an staatlichen Bühnen und damit im weiteren Sinne für den Staat, von dem sie finanziell abhängen. Zieht der sich nun zurück, beginnt eine Form der Unabhängigkeit, die die Kulturschaffenden so gar nicht schätzen. Arm, aber sexy, soll für alle anderen gelten, nur bitte nicht für die Kultur. Kunst und staatliche Propaganda bildeten immer schon ein unheilvolles Amalgam. Die Kunstpolitik des Dritten Reichs war in ihrer Ausprägung die konsequenteste, vielleicht auch erfolgreichste Vereinnahmung der Kunst für politische Zwecke. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, aber der Durchgriff der Staaten auf ihre Künstler nimmt spätestens nach dem offenkundig gewordenen Selbstzerstörungstrieb der sogenannten liberalen Demokratien an Brachialität zu. Staatliche Kunst hat seitdem die vornehmliche Aufgabe, die bestehenden Machtverhältnisse abzusichern. Seit obskure Künstlerkollektive aus Drittweltländern ganze Bundesausstellungen bespielen dürfen, wie bei der letzten Kasseler Documenta, und die Themen Diversität, Antikolonialismus und Israelhass die Vorherrschaft über den Kunstbetrieb übernommen haben, vergeht kein Kunstevent, wie es neudeutsch heißt, ohne irgendeine dümmlich-politische Haltung zur Schaustellung. War Kunst ehemals die Avantgarde der Moderne, ist sie heute zum Schrottplatz der staatlichen Postmoderne verkommen. Und nun hat es die Venezianische Kunstbiennale erwischt. Sie ist die international anerkannte Staatsausstellung für Kunst, auf der Länder ihre venezianischen Pavillons mit der von staatlich finanzierten Jurys ausgesuchten Kunst ausstatten. Auf der Biennale stellt kein Künstler aus, der nicht im Verdacht stünde, von höchster staatlicher Stelle als Repräsentant des Landes ausgesucht worden zu sein. Und natürlich, es fließt viel Geld in die Lagunenstadt. Die Entscheidung, nach der Schließung 2022 dieses Jahr den russischen Pavillon wieder zu eröffnen, traf in Rom, vor allem aber in Brüssel, einen Nerv. Der italienische Kulturminister sagte seine Teilnahme bei der Eröffnung nächstes Wochenende ab und Brüssel fror Millionen Fördergelder ein. Der Präsident der Biennale verteidigte noch seine Entscheidung, während die Jury dann mitteilte, Russland von der Verleihung der Biennale Löwen auszuschließen. Damit das Ganze nicht zu politisch willfährig aussah, erweiterte die Jury diesen Bann auch noch auf Israel. Die Begründung, Länder, deren führende Repräsentanten derzeit vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt sind, seien von Preisen ausgeschlossen. Damit hat die Staatskultur ihr wahres Gesicht gezeigt und ihre hässliche Fratze offenbart. Nicht eine Jury will über große Kunst und Preise entscheiden, sie überlässt es lieber einem Den Haager Strafgericht, die ästhetischen Parameter festzulegen, die dann für eine Jury gelten sollen? Absurder kann es gar nicht mehr werden, um aufzuzeigen, dass sich künstlerische Freiheit und Staatspropaganda zueinander verhalten wie Feuer und Wasser. Vor allem aber mit dieser Entscheidung der Jury war man in Rom auch nicht zufrieden und so trat die Jury zurück. Hat Staatspolitik die Kunst erstmal in ihrem Griff, muss Kunst nach der politischen Pfeife tanzen. Und daran hat eine Kunst- und Kulturszene, die seit Jahrzehnten schon den kunstsinnigen Bürger verachtet und sich lieber in Parteien und Behörden fett macht, nicht nur ihren erheblichen Anteil, sie ist der Deckel, der auf den Topf der Staatspropaganda so gut und lange passte. Zu hoffen, diese Zeiten seien nun vorbei, wäre verfrüht. Aber ihre Widersprüche treten so offen zutage, dass nur Blinde sie noch zu übersehen imstande sind. Mögen die Staatspropaganda und ihre Staatskunst an diesen Widersprüchen endlich zerschellen.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Wir erleben gerade eine technologische Revolution. Künstliche Intelligenz verändert in rasanter Geschwindigkeit alle gesellschaftlichen Bereiche. Doch während die USA und China offensiv den Anspruch auf die Technologieführerschaft erheben und mit enormer Kraft investieren, stellt sich die Frage, wo bleibt Europa, wo bleibt Deutschland? Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU fordert ein souveränes europäisches KI-Ökosystem, um den Wohlstand zu sichern. Sie setzt dabei vor allem auf die Stärke der deutschen Industrie. Doch was bedeutet dieses KI-Ökosystem überhaupt? Wie kann KI einer klassischen Industrienation wie Deutschland helfen? und was können wir im Alltag eigentlich ganz konkret von künstlicher Intelligenz erwarten? Über diesen Dschungel aus Buzzwords und Milliardeninvestitionen spreche ich mit André Oxas, den man auf X unter dem Namen André Rieu auf seinem Kanal @SuperRieu kennt. Guten Tag, Herr Oxas.
Guten Tag.
Herr Oxas, fangen wir mal bei den Grundlagen an. Künstliche Intelligenz, das ist ein absolutes Hype-Thema. Aber was kann KI-Stand heute denn wirklich gut und wo liegen aktuell noch die Grenzen, von denen wir uns im Alltag nicht täuschen lassen sollten?
KI kann heute schon sehr, sehr viel. Und die Grenzen abzustecken, das ist relativ schwierig für den normalen Menschen, weil da muss man schon Experte auf einem Gebiet sein. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus der Mathematik. Also in der mathematischen Forschung wird KI eingesetzt, aber es hat eben noch kein vollständiger, völliger neuer Durchbruch zum Beweis eines neuen Theorems stattgefunden. Aber KI wird schon von professionellen Mathematikern sehr produktiv eingesetzt, um so Theoreme der mittleren Forschungsschwierigkeit durchzusetzen. Das heißt, ChatGPT mit der Version 5.5 jetzt am Markt hat also eigenständig mathematische Theoreme von dem Mathematiker des 20. Jahrhunderts Paul Erdős gelöst und bewiesen. Und das ist ein Beitrag zur mathematischen Forschung. Das hat vorher in dieser Art und Weise noch kein Mensch bewiesen, aber es sind eben nicht die großen Durchbrüche in der Mathematik wie die Kontinuumshypothese, wenn das unseren Zuhörern was sagt.
Man kann aber davon ausgehen, wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft blicken, dass KI den Arbeitsalltag des ganz normalen Durchschnittsbürgers verändern wird.
Davon können wir jetzt schon ausgehen. Das Interessante an der KI-Revolution, in der wir gerade stecken, ist, dass es sich fundamental von allen anderen technischen Revolutionen in der Menschheit unterscheidet. Alle anderen technischen Revolutionen, wie zum Beispiel die Elektrizität oder auch der Computer, das waren Top-Down-Revolution. Das heißt, die sind von oben nach unten in die Gesellschaft diffundiert. Zuerst hatten Staaten und das Militär und große Unternehmen die Möglichkeit, diese Technologien wie Elektrizität zu nutzen. Und erst ganz am Ende ist das beim Bürger angekommen. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mit der KI anders. Weil wenn wir uns vorstellen, der ChatGPT-Moment, der hat hunderte Millionen von Usern gleichzeitig auf der Welt erreicht, ist in jeder Sprache der Welt bedienbar und schafft einem einzelnen Menschen eine ganze Bandbreite von Expertise, die es vorher noch nicht gab. Das heißt, der einzelne Bürger profitiert heute deutlich stärker von der KI, als es Organisationen oder staatliche Organisationen tun.
Nun fordert Wirtschaftsministerin Reiche, wie erwähnt, in einem aktuellen Beitrag, dass Deutschland KI zum Wertschöpfungstreiber machen solle und dafür ein starkes europäisches KI-Ökosystem brauche. Was genau ist ein KI-Ökosystem?
Ja, bei KI-Ökosystemen geht es natürlich vor allen Dingen erstmal um die Bereitstellung der Rechenzentren für diese KI. Da gibt es verschiedene europäische Initiativen, um KI-Rechenzentren auf dem Gebiet der Europäischen Union zu bauen. Da werden also spezielle Chips von sogenannten GPUs von Nvidia gekauft. Die brauchen viel Energie und müssen errichtet werden. Wir sind da in Europa meilenweit von China und den USA entfernt. Und die Befürchtung ist nun sehr wichtig, dass die ganze Wertschöpfung, die mit der KI verbunden ist, am Ende bei den LLM-Herstellern, also bei den großen Modellherstellern in USA oder in China verbleibt und wir bei dieser Wertschöpfung leer ausgehen. Das ist ein Riesenproblem und deswegen braucht Europa da eine eigene Strategie. Das, was die Frau Reiche und ein paar Professoren in dieser, glaube ich, die haben ein paar Monate zusammengearbeitet in der Kommission jetzt rausgebracht haben, das sind ungefähr 7 Grundprinzipien, wie sowas für Deutschland aussehen könnte und 20 ganz konkrete einzelne Beschlüsse oder Forderungen an die Bundesregierung. Und da ist zum Beispiel Hauptforderung, dass Deutschland einen Wachstumsfonds Deutschland 2 bekommt und der soll in dem Zeitraum von 2026 bis 2035, also ungefähr 10 Jahre, ein Gesamtvolumen von 300 Milliarden Euro bekommen, um eben solche Rechenzentren in Europa zu errichten. Um das mal in Beziehung zu setzen,
Die 6 größten US-amerikanischen KI-Unternehmen investieren allein im Jahr 2026 die doppelte Summe. Also nur, dass man mal sieht, ungefähr 700 Milliarden Euro oder Dollar in den USA 2026 und bei uns gestreckt auf 10 Jahre die Hälfte davon. Da sieht man schon, dass man in dem Wettbewerb mit USA und China nicht mehr mithalten kann bei diesen großen Sprachmodellen. Und das war ein anderes Ergebnis dieser Kommission, die gesagt hat, wir dürfen uns auf diesen Wettkampf gar nicht mehr einlassen. Die Investitionssumme, die Europa bräuchte, um dort mitzuziehen mit China und mit USA, sind viel zu hoch. Die können wir nicht aufwenden. Und die Strategie sagt nun, was wir konkret machen sollen. Und konkret ist ein Punkt, dass sich Europa auf Themen konzentriert, wo wir inhaltlich schon stark sind und dafür dann diese Rechenkapazität nutzen. Und das ist zum Beispiel das Programm der Life Science, also alles, was mit medizinischer Forschung und so weiter zu tun hat.
Den Vorsprung im Alleingang wettmachen, das wird also schwierig. Das Wirtschaftsministerium spricht auch davon, dass zentral organisierte Plattformansätze zu kurz greifen. Man brauche kooperative, vertrauensbasierte Strukturen rund um die Welt. Gibt es denn da einen konkreten möglichen Weg der Zusammenarbeit, wenn in den USA ja die Tech-Giganten im Alleingang Milliarden investieren, sind die daran überhaupt interessiert?
Ja, also das auf jeden Fall. Die großen Hersteller, gerade wie Jensen Huang, der CEO von Nvidia oder auch der Microsoft CEO, die waren in Deutschland und haben eben auch schon mit der Regierung gesprochen. Und Deutschland hat einen ganz großen Schatz, den eben US-amerikanische Firmen nicht haben. Das sind nämlich die Daten. Wir sind in der medizinischen Forschung, darauf konzentriert sich ja jetzt auch die deutsche Initiative, extrem weit. Und wir haben sehr große Massedaten von Patientenforschung in allen Krankenhäusern. Und die gilt es für diese KI-Forschung, für neue Medikamente und neue Therapien verfügbar zu machen. Woran das krankt, ist leider in Europa die sehr rigiden Regulierungen. Ich habe mal einen Vortrag von Veronika Grimm, die ist eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, gehört, dass man selbst für solche medizinischen KI-Modelle nicht mal die Daten von Toten verwenden kann. Also wir haben ethisch so hohe Rahmenbedingungen, was den Nutzen an Daten angeht, dass wir die Daten gar nicht für die KI nutzen können. Und Daten ist ein Grundrohstoff neben vielleicht Energie, die ist ganz wichtig sind in dieser KI-Revolution.
Nun wird es bestimmt einige Hörer geben, die denken, na Gott sei Dank halten wir unsere Daten unter Verschluss, weil sie sich einfach Gedanken machen oder Bedenken haben, dass diese Daten missbraucht werden können. Sie fordern da eine stärkere Öffnung.
Das fordert sogar diese Kommission. Die Kommission hat einen eigenen Punkt und der sagt, dass wir in Europa auf jeden Fall die Regulierung abbauen müssen. Und bei den Regulierungen konzentriert man sich auf 2 Verordnungen. Das ist die KI-Verordnung der Europäischen Union, der sogenannte EU AI Act und die Datenschutzgrundverordnung. Das sind die beiden Hemmschuhe, die auch dazu geführt haben, dass wir hier in Europa so weit zurückgefallen sind.
Es ist aber mit Blick auf Deutschland wirklich begrenzt auf ganz bestimmte Branchen, die profitieren. Ich sage jetzt, der deutsche Maschinenbauer, der hat nichts davon. Oder wird das irgendwann auch diese Branchen erfassen?
Das erfasst jetzt schon diese Branchen. Alle Unternehmen, die derzeit Produkte herstellen, arbeiten eigentlich schon mit künstlicher Intelligenz. Mindestens mal auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Sie müssen sich vorstellen, dass große amerikanische Unternehmen wie diese Hersteller der KI selbst, das sind ja vor allen Dingen mal Softwareunternehmen, eigentlich keinen Code mehr von Menschen schreiben lassen, sondern dieser Code wird bereits heute zu 100% von KI Agenten produziert und die Aufgabe der Softwareentwickler ist es jetzt nicht selber Programmiersprachen zu tippen, sondern eben mehrere solcher programmierenden KI-Agenten zu orchestrieren und in der Produktentwicklung umzusetzen. Diese agentische KI ist eine gigantische Revolution, die ungefähr Ende letzten Jahres eingesetzt hat und die die Softwareindustrie völlig revolutioniert hat. Und davon gehe ich aus, dass das immer mehr Unternehmen auch in Deutschland machen, Maschinenbauunternehmen. Also jeder, der irgendwie Software für seine Produkte hat, wird das heute schon nutzen. Wer das heute nicht nutzt, wird in wenigen Jahren vom Markt verschwunden sein.
Nun könnte der deutsche KI-Traum ja auch scheitern an einer ganz profanen Geschichte. KI braucht Rechenkapazitäten, eine leistungsfähige Infrastruktur, aber vor allem auch massiv Strom. Das könnte im Weg stehen. Zu teurer Strom, zu wenig Strom.
Die deutsche Energiepolitik ist ein massives Problem, gerade für den weiteren Ausbau der Energie. Das ist in der Tat richtig. Wir sehen jetzt schon in Deutschland eine Deindustrialisierung aufgrund der hohen Energiepreise. Das trifft vor allen Dingen zuerst mal die chemische Industrie und die Stahlindustrie. Wir kennen alle diese Schlagzeilen, dass diese Unternehmen jetzt in China investieren, wie BASF, und eben nicht mehr in Deutschland. Das ist die Konsequenz von unserer Energiepolitik der letzten 10, 20 Jahre. Und bei KI droht das ebenfalls zum Problem zu werden, weil wir eben nicht so viele Rechenzentren in den entsprechenden Industrieclustern, wo sie gebraucht werden aufbauen können. Das macht jetzt diese Kommission. Und zum Beispiel haben wir in Bayern ein sehr großes AI-Cluster jetzt errichtet und es sollen noch immer mehr werden. Aber wenn man sich die genauen Parameter anguckt, dann bleiben die wirklich in Größenordnung, also mehrere Zehnerpotenzen der Leistungsfähigkeit hinter den amerikanischen zurück. Und das ist keine gute Nachricht für die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen und vom Standort Deutschland.
Wenn Sie jetzt morgen ins Wirtschaftsministerium spazieren und den Stuhl von Katharina Reiche für einen Tag übernehmen könnten, was wäre denn Ihre allererste Amtshandlung, um Deutschland zur KI-Weltmacht zu machen?
Die Frau Reiche macht schon einen Riesenjob. Die ist natürlich ziemlich gebunden an die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland gelegt haben von vor 10 Jahren. Aber wenn das so wäre und wenn ich da reinlaufen könnte, dann wäre sicherlich eine meiner ersten Amtshandlungen die Wiederinbetriebnahme der deutschen Atomkraftwerke und die Atomstrategie wieder in unsere Energiepolitik ganz nach vorn zu nehmen. Das war auch ein Vorhaben der CDU im Koalitionsvertrag gewesen und es war das Miet der SPD, die das verhindert hat. Dieser Atomausstieg ist so ein gigantischer Fehler, der Deutschland um Jahrzehnte zurückwirft. Es ist schlicht unbeschreiblich. Also wenn Sie mich fragen, was ist die eine Maßnahme, dann würde ich dafür sorgen, dass wir in vielen, vielen Jahren wieder bessere Grundstromversorgung für die Industrie bekommen durch Kernkraft.
Die Zukunft der künstlichen Intelligenz und die Rolle, die Europa und Deutschland hier spielen können. Im Gespräch war André Oxas. Auf X findet man seine Expertisen zum Thema auf dem Kanal Superieux unter dem Namen André Rieu. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Konterfunk aktuell am Montag, dem 4. Mai. Heute unter anderem ebenfalls im Programm unsere Sendung Schweizer Stunde. Dort geht es in 3 Gesprächen um ganz unterschiedliche und verschieden große Affären. Einen Milliardenauftrag für die Bahn in der Schweiz nach Deutschland, die Tumulte um einen entlassenen Eishockeytrainer und das Impfobligatorium im Kanton Zürich. Die Schweizer Stunde hören Sie heute um 10, 15 und 21 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Marcel Joppa. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.